wie sich das Verhältnis jetzt zu diesen Konkurrenten der USA geltend macht. Denn die waren ja, ich wollte schon mal versucht habe anzudeuten, die waren ja durchaus versucht, sowas wie eine abweichende Linie dazu, die USA auf den Weg zu bringen. Aber haben im Prinzip haben sie das aber relativiert, beziehungsweise haben das nicht, also waren nicht explizit jetzt als diese Linie jetzt wie in den USA da durchgezogen, auch wenn sie da dieses Gesetz da zur Entschädigung der europäisch involvierter Form beim Iran-Geschäft sich da berufen haben drauf. Haben aber doch, zumindest habe ich den Eindruck, das wirklich durchzuziehen, haben sie dann soweit, haben sie es dann doch nicht gebracht. Und da würde mich nochmal interessieren, welche Rolle die neue Ami-Politik im Verhältnis dazu spielt.
Ja, erstmal ist es so, dass die das nicht auf sich sitzen lassen wollen. Ja? Das ist eigentlich so klar wie Kloßbrühe. Das ist nämlich wirklich für Staaten dieses Typs unerträglich, was die USA ihnen dazu machen. Und das ist auch übrigens wirklich eine sehr wüste Probe aufs Exempel durch die USA. Das ist ja wirklich ein Ding, was die USA da diesen Staaten zumuten. Und das ist eigentlich nicht hinnehmbar. Was Europa und Russland da widerfährt, ja, das ist ja nicht bloß, dass da irgendeine diplomatische Kündigung ihres Status stattfindet, sondern es ist ein richtiger Angriff darauf. Die werden praktisch in ihrer politökonomischen Potenz angegriffen und dezimiert. Und die sind damit konfrontiert, und es ist dann eine diplomatische Lage für sie, dass sie eigentlich unfähig sind, sich gegen die USA alternativ als Schutzmächte von so einer Vertragslage, von so einer Geschäftslage auf dem Weltmarkt und so weiter aufzustellen. Es ist zusammengefasst wirklich eine nicht hinnehmbare Degradierung von den Staaten in ihrer Haupteigenschaft, nämlich, dass es imperialistische Mächte sind. Es greift sie an, da drin Ausnutzer des Weltmarkts und der Weltstaatenordnung zu sein. Greift sie an, Mächte zu sein, die darüber die Kontrolle ausüben, anderen Staaten gegenüber. Also insofern ist das vollkommen klar, dass das eine für solche Staaten eigentlich nicht hinnehmbare Lage ist, in die USA sie da bringen. Und jetzt kommt das Merkwürdige, was sie tun. Also zu Protokoll geben sie das irgendwie auch. Aber sehr eigenartig, ja. Ich greife nochmal auf meine Einleitung zurück. Was einem gerade bei Deutschland auffällt, ist, dass sie auf diese Lage damit reagieren. Und das ist gar nicht bloß fürs Volk, für den Volksgebrauch da, sondern das ist auch Diplomatie. Dass sie die alte US-Ordnung beschwören. Dass sie das tun, ist kein Wunder. In der hatten sie es so weit gebracht. Jetzt beschwören sie die alten Zustände als verteidigungswert. Rufen die gute US-Weltmacht an gegen die schlechte von heute. Das ist was total Doppeldeutiges. Das ist das Doppeldeutige, dass dieser Konservativismus auf der einen Seite tatsächlich Rivalität Europas und der anderen Mächte gegen den neuen Kurs Amerikas ist. Ja, das ist Rivalität zu sagen, wir wollen diese Kündigung durch Trump nicht. Auf der Seite hin ist es Rivalität. Aber es ist gleichzeitig so etwas wie eine Bilanz der Ohnmacht selber ohne und gegen Amerika in dieser Frage was hinstellen zu können oder aufrechterhalten zu können. Und ehrlich gesagt komme ich über den Befund zurzeit gar nicht großartig hinaus, ohne spekulativ zu werden. Ihre Völker verhetzen sie. Die Europäer. Das kriegt die Merkel gut hin, immer den Leuten da die alte Weltordnung als ihren Schutz, als wunderbare Diplomatie, als Zusammenarbeit und so weiter zu verkünden. Und damit verhetzt sie übrigens ihr Volk, ja, gegen den Armeepräsidenten und für sich als die Verteidigerin des Guten. Und so sagt sie dann auch, woran sie wirklich leidet, worauf es hinausläuft, was sie bräuchte. Nämlich mindestens die Macht, die sie gerade durch Amerika verloren hat, eigentlich sogar mehr. Die Töne gibt es ja auch. Weltmeister in der Frage ist der Macron. Aber das kreuzt sich offensichtlich bislang mit dem Befund, die Macht, die es bräuchte, um die Macht zu erringen, nicht zu haben.
Dollar als Waffe, Dollar Imperialismus. Also die Punkte, die du da genannt hast, und dass das neu ist. Ja, dass das neu ist mit Dollar als Waffe und Dollar Imperialismus. Also erstens bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das so neu ist. Das Zweite, aber wenn man sich das ganz genau überlegt, worin besteht denn das Waffensein dieses Dollars? Das besteht doch eigentlich in der Erpressung, dass die anderen keinen Dollar kriegen. Also jetzt der Iran. Also in dem Moment ist das eine ja, fast möglich wirkende Waffe, aber nur als Erpressungsakt. Das ist ja was anderes als beim Schießgewehr. Das funktioniert anders als Waffe. Also das ist ja nur ein Erpressungsmechanismus dahinter. Nur dann ist das eine Waffe. Dieser Dollar ist aber doch dann keine Waffe, wenn Siemens oder Bayer ganz normale Geschäfte mit USA macht. Dann kriegen die ja ihre Dollars oder die leihen sich auch Dollars und dann haben die ihre Dollars. In dem Moment ist der Dollar ja keine Waffe. Also du hast es ein bisschen gesagt, das ist eine bedingte Waffe. Weil, ja. Also ich habe die Schwierigkeit, das Waffensein, also das zu verstehen. Das ist doch nur dann, wenn ein quasi der Erpressung dahinter steht, dass sie einfach diese Geschäfte unterbinden. Dass sie also den Siemens sagen, ihr dürft keine Geschäfte mehr mit dem Iran machen, sonst hatten wir die Beziehung. Dann können die keine Dollar mehr verdienen. Und in dem Moment ist es eine Waffe. Aber in der anderen Hinsicht, wenn die ihre, in Anführungsstrichen, normalen Geschäfte mit den USA machen, ist ja keine Waffe.
Ja, aber der Zusammenhang ist doch klar. Du kannst doch jemanden wie dem Siemens mit dem Dollar als Waffe nur drohen und ihn da erpressen. Wenn das Verdienen dieses Dollars auf dem US-Markt oder auf dem Weltmarkt das A und O des Geschäftserfolgs ist, so hängen die beiden Sachen dann zusammen. Das andere mit dem, was ganz Neues, wollte ich eigentlich gar nicht gesagt haben. Ich wollte gesagt haben, zu dieser Dollargeschäftsordnung der Welt hat immer gehört, auch wenn es die europäischen Politiker so elegant weggeleugnet haben, dass der Dollar in dieser Weltordnung nicht einfach ein weltwirtschaftliches Ding ist, das man verdient, sondern dass das Geld der USA ist und die USA damit auch die Welt ordnen in ihrem Sinne. Und dazu hat schon immer auch das Sanktionieren von Staaten und Geschäftsleuten dazugehört. Was beim Trump tatsächlich im Vergleich dazu die Neuerung ist, das ist, dass er es nicht darauf anlegt, mit diesen Manövern neue Berechnungen sich in eine amerikanische Weltordnung neu einzufügen, herbeizuhebeln. Weil der Mann der Auffassung zu der Bilanz gekommen ist, und dafür steht diese Präsidentschaft, dass dieses Staatenverhältnis zu betreiben, die USA erlaubt den Staaten mit nationalem Egoismus den Weltmarkt zu benutzen und Dollar zu verdienen, nötigt die Staaten aber auch, dabei die Vorgaben der Führungsmacht zu berücksichtigen und sich einzuordnen. Dieses Verhältnis des Einordnens von Staaten, das bilanziert dieser Präsident als er, Amerika und seine Führer haben solchen furchtbaren Staaten wie den Iran, aber nicht nur denen, lauter Freiheiten eingeräumt, gegen die USA sich breit zu machen.
Ein schönes Beispiel, in Bezug, gerade weil Siemens ja auch da beteiligt war, während Siemens sein Engagement auf Eis legt, im Iran, kriegen sie gleichzeitig den großen Auftrag im Irak, nämlich das gesamte Energiegeschäft des Iraks zu ihrer Geschäftssphäre zu machen, entzogen, oder es droht ihnen entzogen zu werden, durch den schlichten Antrag, in Anführungszeichen, durch die Erpressung der Amerikaner gegenüber dem Irak, dass das ein Geschäft ist oder eine Größenordnung vom Geschäft, die eigentlich einem amerikanischen Kapital, ich glaube, es ist General Electric, zusteht und entsprechend ihnen entzogen wird. Das heißt, es nützt ihnen noch nicht einmal etwas, an dieser Stelle den amerikanischen Vorgaben nachzukommen, im Sinne, dann herrscht ja wohl selbstverständlich sozusagen die Freiheit des auf dem Weltmarkt zu verhandelnden Preises und der Konkurrenzfähigkeit unserer Unternehmen, sondern da werden sie dann damit konfrontiert, dass da genauso dann wieder Amerika sagt, das ist aber ein Geschäft, das uns zusteht. Also von wegen Totalitarismus und seine gewaltmäßige Grundlage.
Die Angebotsseite, von dem sich Amerika fühlen ließ, bei Trump eher nicht vorhanden.
Genau.
Ich habe zwei Fragen. Du hast zwar angedeutet, dass dir das Spekulieren ein Angriff auf den theoretischen Gedanken ist, aber vielleicht kann man meine Fragen auch ohne Spekulation beantworten. Die erste Sache, es gibt ja den Dollar als Waffe auch vielleicht genau mit umgekehrten Vorzeichen. Ich denke da an die Dollar-Schuldtitelreserven, die die Chinesen in Billionenhöhe haben. Kannst du dazu nochmal einen Satz sagen? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, es gibt ja gerade angesichts des Einsatzes des Dollars als Waffe durch Trump, und dann wird es wirklich ein bisschen spekulativ, auch Bemühungen angehender, konkurrierender Weltmächte wie Russland und China, sowas wie über ihre Währung, ein Nimbi und Rubel, konkurrierende Weltmachtimperialismen dagegen zu setzen. Kannst du zu den beiden Punkten nochmal was sagen?
Also das mit den riesigen Reserven der Chinesen an amerikanischen Staatspapieren, das wird ja mit einem unüberhörbaren Ton der Hoffnung immer auch mal in den deutschen Wirtschaftsteilen so gewälzt. Für die Chinesen stellt sich da, also es ist nicht so, dass die Chinesen nicht zu dem Gedanken fähig wären, den gibt es bei denen. Ob man das weiterhin als gute Reserve oder mehr als beschissene Abhängigkeit behandelt. Das Hin und Her hat aber zwei Gesichtspunkte, die in der chinesischen Politik bislang gelten. Das eine ist, will man wirklich diese Konfrontation mit den USA aufmachen? Kann man der nicht auskommen? Und das andere ist, es ist ja immer noch so, dass dieser riesige Staatsschatz für China für was Gutes. Da ist für China der Widerspruch noch viel schärfer, den die Europäer mit ihrem Euro haben. Sich wirklich aufzustellen als eine Macht, das ist Programm bei denen, ja. Aber das ist Programm im Anfang, sich aufzustellen als eine Macht, die nicht nur das ganze ausgegebene Geld der Welt auf sich zieht mit ihren unschlagbaren Warenangeboten, sondern aufzustellen als eine Macht, die selber von sich ausgehend die Welt mit Kapital bestückt und nutzbar macht und dafür das eigene nationale Geld in Kraft setzt, das hat den Widerspruch an sich, dass das in dieser Dollarwelt genau auf diesen Dollarreserven gründet. Es ist schon so, Ich habe ja gesagt, das ist für die Mächte, die so angegangen werden von den USA, wirklich eine nicht hinnehmbare Lage. Es ist schon so, dass es auch andere Bemühungen gibt. Beispielsweise Bemühungen zwischen Russland und China und zwischen Russland, China und dem Iran, gewisse Geschäfte unabhängig vom Dollar zu machen. Mit nationalen Währungen oder solche neuen Verrechnungssysteme. Wie gesagt, auch das ist konsequent, dass solche, das sind mehr als Ideen, dass solche politischen Machenschaften aufkommen. Sogar der Heiko Maas geht mit solchen Ideen schwanger. Ja, die haben sich ja jetzt auch sowas ausgedacht. Neben diesem SWIFT, wo alles über Dollar fakturiert ist, könnten sie doch so eine Zweckgesellschaft gründen. Immer wenn man Verbrechen begeht in der Finanzwelt, gründet man eine Zweckgesellschaft. Man könnte eine Zweckgesellschaft gründen und dort könnten Dreiecksgeschäfte mit dem Iran gemacht werden, die am besten ganz geldlos sind. Das ist übrigens ein ziemlich frecher Antrag an die Iraner. Wirklich denen zu sagen, ihr könnt bei uns verkaufen, aber Geld kriegt ihr keins, sucht euch was aus unserem Warenkorb raus. Ne? Das ist eigentlich schon die Degradierung eines solchen Staates auf einen, der unbedingt tauschen muss. Aber diese Vorschläge haben alle eigentlich einen anderen Haken. Die nehmen sich alle als Sonderanstrengungen neben dem eigentlichen Weltmarkt aus. Es sind Nischenlösungen. Und das halte ich für einen der entscheidenden Widersprüche, an denen diese Macherstaaten leiden. Die Alternativen, von denen sie meinen, die könnten sie einfädeln, sehen einfach erbärmlich aus im Vergleich zu dem Weltmarkt, den sie benutzen und weiter benutzen wollen. Das ist der Widerspruch an diesem Vorgehen. Eine Konfrontation mit den USA ist bei all diesen Maßnahmen im Preis inbegriffen. Aber so einen Weltmarkt unter Kontrolle zu kriegen, wie man ihn im amerikanischen Weltmarkt hat, steht damit nicht in Aussicht. Das halte ich für einen der Widersprüche, der zu diesem gerade bei den Deutschen so ausgeprägten eigentümlichen Konservativismus führt. Könnte man nicht doch irgendeinen Schleichweg finden, dass es so bleibt wie gestern?
Deutschland und Europa, ja. Nicht für China und auch nicht ganz für Russland.
Ja, also für China gibt es das auch. Der Versuch, die Chinesen machen da auch eine interessante Politik. Wie lange die durchhalten, ob sie an die glauben, ist sowieso so eine Frage. Aber die machen die Politik, kann man die Auseinandersetzung mit den USA nicht runterkochen auf verhandelbare Lösungen für solche Welthandels- und Weltfinanzverhältnisse, wo sich sogar der Trump drüber freut und sagt, da haben wir aber schön dran verdient, jetzt gehen wir wieder Ruhe mit den Chinesen. Die probieren diese Konfrontation runterzukochen auf eine Verhandlung über neue Handels- und finanzpolitische Konditionen zwischen China und den USA.
Ne? Im Fall Iran nicht. Ne? Im Fall Iran hat China gesagt, sie übernehmen alles an Geschäft, was über die Sanktionen, jetzt auch mit, ab November hinsichtlich Ölverkäufen, was an Geschäft nicht mehr mit Unternehmen aus westlichen Staaten laufen wird. Also da haben sie die Konfrontation so aufgemacht und haben die auch hinsichtlich dessen, was bereits alles sanktioniert ist, haben sie es auch durchgezogen. Ja. Also ich will nur hinsichtlich des Spekulativen sagen, ich würde jetzt mal nicht gleich sagen, dass alles, was es an Widerstand gibt, das sind Nischensachen und die sind insofern relativ stumpf als Waffe gegen das jetzige Auftreten des US-Imperialismus, weil sie sich immer noch auf Verfahrensweisen der alten Weltordnung berufen. Also nur so viel. Also ist ja in dem Artikel, im vorletzten Gegenstandpunkt zu der Ami-Konfrontation gegenüber China, sie sollen ihr Weltprogramm mit 2025 zurückziehen. Steht ja auch einiges dazu drin, dass die Chinesen sich aufstellen, als welche, die diese Welt imperialistisch benutzen wollen und dafür auch Mittel neu anschaffen und dafür ins Feld führen.
Die Chinesen, habe ich jetzt auch, also es stimmt schon, dass diese Tour, können wir denn nicht die gute alte NATO-Bündnispartnerschaft wieder haben. Die ist natürlich erstmal nur für diese alten NATO-Heinis überhaupt durchführbar. Die Chinesen haben in dieser Frage in Sachen Iran auch noch was anderes zu verteidigen als Europa. Zum einen ist es ein unverzichtbarer Öllieferant für die Chinesen und zum anderen war dieser Staat eingeplant als auch einer von den Endpunkten von diesem neuen Seidenstraßenprojekt. Das verteidigen sie. Aber den Widerspruch haben sie. Den Widerspruch, den die haben, ist bei allen, das würde ich jetzt erstmal sagen, die nehmen bei dem, was sie sichern möchten, was sie durchkämpfen möchten, Amerika gegenüber, Maß an dem, was sie in der amerikanischen Weltordnung haben. Und daran gemessen entdecken sie immer die Beschränktheit der nationalen Alternativen, die sie überhaupt ins Auge fassen können. Das muss nicht so bleiben, weil wie gesagt, ich verweigere mich der Spekulation. Ich sage nur noch Folgendes dazu, das ist nicht spekulativ. Solche Überlegungen muss es geben, weil das, was die USA den anderen kapitalistischen Mächten dieser Welt dazufügen, ist für die nicht hinnehmbar. Und so gesehen kann man auch das noch dazu sagen, auch das amerikanische Vorgehen in dieser Frage ist nicht widerspruchsfrei. Wenn man nämlich wirklich nicht mal als Ausnahme einen Staat wie den Iran, sondern an diesem Exempel ernstlich so etwas wie die kapitalistische Staatenwelt damit erpresst, dass man ihr vorführt, der Dollar als Mittel der Benutzung der Welt ist für sie nicht zuverlässig, kann ihnen entzogen werden, dann untergräbt man das Argument für den Dollar. Dann untergräbt Amerika das Argument für den Dollar. Die Unverzichtbarkeit des Dollars besteht doch gerade darin, dass man mit dem die ganze Welt ausnutzen kann. Aber bislang trifft das mehr die anderen als die USA.
Also nochmal eben den Punkt zu China. Kann man das jetzt so sehen, dass auch die die Chinesen praktisch in ihrer Weltmarktgeschäfterei praktisch da offenbaren, dass sie an den Dollar als das entscheidende Bereicherungsmittel der Welt nicht dran vorbeikommen. Dass sowas wie Kommunikation wurde, der Versuch, nicht, durch Sondergeschäfte, durch Sonderbereicherung faktoriert in der chinesischen Währung, dass das jedenfalls nicht dafür angetan ist, sich vor dieser Abhängigkeit vom Dollar letztlich zu befreien.
Ja, ich wollte es ein bisschen zuspitzen. Man muss schon mal sagen, was Europa mit dem Euro und was die Chinesen perspektivisch mit ihrem Volksgeld da, heißt es glaube ich wörtlich, die haben ja Nerven, vorhaben. Das ist ja immerhin, das kann man in diesen Artikeln, die eben erwähnt wurden, ja auch nachlesen, das ist ja immerhin das ziemlich wüste Programm, nicht bloß an diesem Dollar-Weltmarkt viel zu verdienen, sondern sich darüber ernstlich zu etablieren, als Mächte über ein Geld, das dem Dollar Rivalität macht und ihn perspektivisch im Weltmarkt ersetzen soll. Der Widerspruch daran ist, dass die ganze Arena, in der dieser Konkurrenzkampf ausgetragen wird, und die ganze Geschäftsgrundlage für diese Rivalität der Dollar ist.
Ja, und der Widerspruch ist ja auch noch ein anderer, dass sie damit ja sich immerhin anmaßen, selber in der Lage zu sein, Garantie machen, ja, für den ganzen Kredit zu sein, der dann in ihrer Währung in der Welt rumfliegt. Und das ist ja das, was der Trump gerade angreift. Also die ganzen Ausführungen, die du gemacht hast, bezogen auf die Frage, welche Macht verfügt denn eine Macht, wenn sie eine Währung hat, ist ja nicht einfach so eine billige Frage wie, mit welchem Geld tauscht man denn morgen? Sondern wer steht denn dafür, dass gerade dass das Geld ist? Und traut die Macht sich bis zu, das in Konkurrenz zu den USA zu machen?
Wer steht dafür gerade, dass das Geld ist? Und es wirft sofort die Frage auf, wer sorgt dafür, dass andere das als das Geld der Welt anerkennen? Und jetzt wird es endgültig ein wüstes Ding.
Ich habe es bisher immer so verstanden, als wenn alles, was die USA machen, ein Zeichen der Stärke ist. Und die Frage ist, ist es das wirklich? Oder ist es ein Zeichen von Schwäche? Mitten im Untergang sozusagen, ein so Abwehrkämpfe, Rückzugsgefechte.
Ja, manchmal verweigere ich mich manchem Abstraktionsniveau. Das ist mir ein bisschen zu abstrakt.
Ja? Naja, wenn ich ein funktionierendes System, wo ich dann sozusagen alle eingebunden habe, die dann letztendlich bewusst oder unbewusst für mich arbeiten, da sozusagen das sprenge, dann ist es doch eigentlich am Ende ungeschickt. Haben die den Präsidenten, den sie verdienen, den sie auch brauchen, weil wer soll das sonst durchziehen? Aber morgen, übermorgen?
Das amerikanische Weltordnungssystem, das der Trump so nicht aufrechterhalten will, sondern wirklich sprengen will, ist ein unrealistisches Kunstwerk die Organisation eines ziemlichen Widerspruchs. Die USA haben es allen Ernstes dazu gebracht, die ganze Staatenwelt nicht nur überhaupt auf Kapitalismus zu verdonnern und zu verpflichten als Lebensgrundlage der Völker, auf Weltmarkt und so weiter, also auch auf Abhängigkeit von den Erfolgen im Weltmarkt, daran hängt dann Mann und Maus in diesen Staaten, sondern sie haben es auch dazu gebracht, dass die Grundlage dieses Konkurrenzkampfs die amerikanische Gewalt- und Geldordnung ist. So gesehen kann man sagen, da haben sie es doch zu weit gebracht, haben sie es doch wirklich weit gebracht, der Staatenwelt gegenüber. Die Sache hat aber immerzu die andere Seite, das wollte ich auch an dem Exempel dieses Vertrags zeigen, dass diese Weltordnung die Eröffnung einer Konkurrenz der Nationen und die Erträge in Sachen Geld und Macht in dieser amerikanischen Weltordnung ist. Und dieser neue amerikanische Präsident kommt zu der Bilanz, dass er diese Konkurrenz, die Amerika wirklich eingerichtet und zugelassen hat, dass er die bilanziert als, die ist zu einem Schaden an dem geworden, was Amerika von der Welt haben will und wofür es überhaupt die Welt betritt und bearbeitet. Also kämpft er diesen Schaden zurück, indem er die, die ihn sich rausnehmen, bekämpft. Das ist komisch, das mit Schwäche und Stärke und geschickt und ungeschickt zu machen. Der Mann kommt zu einer neuen Bilanz über diesen kunstvoll geordneten Widerspruch der Staatenwelt der USA. Die sind geordnet als zugelassene Konkurrenten. Und die zugelassenen Konkurrenten bringen es glatt weg dazu, dass sie nicht nur der Konkurrenz mit Amerika standhalten, sondern sich in manchen Feldern ernstlich als Rivalen aufrichten. Das nimmt dieser amerikanische Präsident nicht hin. Jetzt kann man immer sagen, das hat einen Widerspruch. Das hat den Widerspruch, nämlich, dass er damit die andere Seite dieser amerikanischen Weltordnung angreift und außer Kraft setzt. Nämlich diese Sorte über die Berechnung der Konkurrenten, diese Konkurrenten an Amerika als Mitmachermächte zu binden. Ja, das ist so. Aber da kommt dieser Präsident eben zu der Bilanz. Die Bilanz ist wirklich nicht nur durch Trump in Amerika auf die Welt gekommen, sondern die gibt es ja schon seit geraumer Zeit. Was heißt hier schon die anderen binden? Eigentlich sind vor allen Dingen die USA gebunden. Ja, das ist das, was ich an dem Beispiel sagen wollte, der kündigt nicht nur dem Iran diese Vertragslage, sondern der verwirft dieses Vertragsverhältnis, das er mit Europa, Russland und China, also dass die USA mit Europa, Russland und China eingegangen sind in Sachen Mitkontrollmächte und Mitbenutzungsmächte dieses Iran und der Region, mit dem Argument, das führt ja nur dazu, dass ein anti-amerikanischer Staat weiter existieren kann und andere daraus ihren Nutzen ziehen und dann auch noch darauf beharren, dass die USA durch den Vertrag an diesen Zustand gebunden sind. Das verwirft dieser Präsident. Ja, man ist natürlich, weil das so ein weltpolitisches Thema ist, geneigt, in lauter andere weltpolitische Themen, die da sich gleich dran anschließen, mit reinzustochern. Aber Vorsicht, das wird dann schnell etwas unseriös. Am 29. November ist bislang wieder hier eine Veranstaltung vorgesehen und nach Stand der Dinge ist die Überlegung, dass man sich mal zusammenreißt und schaut, was fällt einem eigentlich ein an Argumenten gegen die neue politische Ausrichtung in unserer Republik und nicht nur in der. Was fällt einem eigentlich ein an Argumenten gegen diese Sorte sich durchsetzenden rechten Hochpolitisierung? Und sonst nochmal, wer noch weiter sowas diskutieren will, wie gesagt, das ist die Sache mit den E-Mail-Adressen. Aber nochmal die Nachfrage, haben wir das Thema Iran und was man daran als Exempel der amerikanischen Weltpolitik, wie sie jetzt geht, haben wir das erstmal soweit geklärt? Oder gibt es da noch Diskussionen?
Ich hatte am Anfang gestört, dieses...
Warte mal. Du musst aber eigentlich, ehrlich gesagt, so laut reden, dass die anderen das auch verstehen.
Das will ich gerne tun. Mich hat am Anfang gestört, dieses Argument, dass der Iran den Terror, den er exportiert, finanziert, dass das im Vergleich zu dem, was Saudi-Arabien macht im Jemen, ja harmlos ist, gering ist. Und das als ein Argument zu nehmen, dann ist es eigentlich gar keins. So, das zweite fällt mir jetzt nicht ein, das fand ich.
Das ist aber auch ein Missverständnis. Das sollte nicht eine Relativierung sein, sondern das sollte sein, bei der Entscheidung der USA und der anderen westlichen Mächte, diesem Staat muss man zu nahe treten, dem muss man was wegnehmen, den muss man klein machen, den muss man vielleicht sogar eines Tages, so wie er da aufgestellt ist, ganz aus dem Verkehr ziehen. Bei der Entscheidung, wie die gestrickt ist, da trifft man die Sache nicht, was das ins Auge fasst, wenn man sagt, ja, sieht man doch, der hat seine Volksmujahedin in nee, die heißen anders, ist egal, seine Fußtruppen in allen möglichen nahöstlichen Staaten unterwegs. Weil das so für sich als Vorwurf, es kann das Kriterium, weil dafür steht dieses Stichwort Terror, das kann das Kriterium, warum es diesen Staat so trifft durch die USA und seine westlichen Verbündeten, nicht sein, weil das als Vorgehensweise von Staaten wirklich auch von anderen gemacht wird, die beste westliche Bündnispartner sind, bis sie vielleicht einen Journalisten in einer türkischen, in einem türkischen Konsulat ermorden zu sehen. Und dann ist es übrigens auch nicht dieser Journalist und das Segelkommando, was da was gegen Saudi-Arabien auf die Tagesordnung setzt, sondern eine Neukalkulation der europäischen Staaten mit diesem Staat. Die Neukalkulation durch Amerika gibt es ja noch nicht. Das sollte damit gesagt sein. Ich wollte ein bisschen unterscheiden zwischen dem, wie es dem Publikum uns von der Politik verständlich gemacht wird, warum man dem Iran auf die Finger hauen muss, und da wird immer ein Feindbild einem vorgestellt. Und was die wirkliche Logik einer amerikanischen Feindschaft gegen so einen Iran ist, das wollte ich unterscheiden. Nicht irgendwie sagen, Gurgel durchschneiden, schiitisch geht in Ordnung, weil Gurgel auf, durchschneiden auf sunnitisch ist noch viel blutiger. Stimmt ja auch gar nicht.
Ja, habe ich verstanden. Okay.